Kathi, wir freuen uns sehr, dass du heute bei Papas bist. Ja, wir haben jetzt 45 Minuten Zeit, die perfekten Papas zu werden. Kriegen wir das hin?
Nein.
Nein.
Und ich frage mich, wo ist denn da eigentlich eine okaye Grenze zwischen, das ist jetzt zu doll oder das ist zu lasch? Also das ist ja auch nicht geil, wenn er merkt, er kommt mit allem durch, was er macht.
Und genau da, das ist der Moment. Das ist Verbindung. Das ist Magie pur. Wenn du in dem Moment sagst, boah, das waren so viele Gefühle gerade. Ja, kann dein Sohn dann sagen. Ja, das war richtig anstrengend. Ja, das habe ich gesehen. Du bist bei mir in Sicherheit.
Super spannend.
Sehr guter Ansatz. Ich glaube, Niklas wird auf jeden Fall ein besserer Papa nach dem Gespräch.
Also ich bin auf dem besten Weg. Herzlich willkommen bei Papas.
Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle, die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen.
Quasi der erste Podcast von 0 bis 99.
Geil, schön, dass ihr da seid.
Unser heutiger Gast ist Kathi Weber. Sie ist Fernsehmoderatorin, Trainerin der gewaltfreien Kommunikation, Elternberaterin, Autorin und Podcasterin. Sie moderiert im Laufe ihrer Karriere bei Nickelodeon, Kabel 1, der Goldenen Kamera, K1 und vielen weiteren Sendern. 2008 gründete sie sogar eine eigene Moderatorenschule, die sie bis 2021 leitete. Viele von euch kennen sie aber sicherlich über Instagram, über Social Media. Dort folgen ihr mittlerweile eine 250.000 Eltern. Denn 2018 gründete sie die Firma Herzenssache und bietet in diesem Rahmen verschiedene Online-Kurse für Eltern, Intensivseminare für Pädagogen und Pädagoginnen und Beratungen für Eltern und Pädagogen zum Thema gewaltfreie Kommunikation. In ihrem Podcast Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, ist sie regelmäßig zu hören. Wir freuen uns riesig, dass sie heute bei Papas ist. Los geht's. Kathi, wir freuen uns sehr, dass du heute bei Papas bist, dass du die Zeit nimmst. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt auf eure Fragen, worüber wir heute quatschen werden.
Ja, wir haben jetzt 45 Minuten Zeit, die perfekten Papas zu werden. Kriegen wir das hin?
Nein.
Nein.
Das ist hart, ne?
Wenn es nach 5 Jahren nicht geklappt hat, warum dann heute? Wir kommen in der Tat mit vielen Fragen und drängenden Problemen und freuen uns sehr.
Ja, was ich natürlich brauche von euch, ist die Bereitschaft, das anzunehmen oder mitzumachen. Dann könnte daraus was werden, dass ihr die Papas werdet, die ihr sein möchtet, falls ihr die noch nicht seid. Das ist ja auch die Frage.
Also ich würde sagen, schon zu einem großen Teil, aber es gibt auch Momente oder Problemphasen oder Situationen, wo ich denke, Mist, habe ich da jetzt richtig reagiert oder wie würde ich es richtig machen? Das sind so die Herausforderungen und die Fragen für heute.
Na, gucken wir mal.
Ich würde gleich mal mit einer ganz großen Frage starten, bevor wir dann in die persönlichen Alltagssituationen gehen. Du begleitest ja seit 2016 Eltern und Pädagogen mit gewaltfreier Kommunikation und hilfst ihnen zu verstehen, was Kinder mit ihrem Verhalten zum Ausdruck bringen möchten. Ich habe meine große erste Frage: Was macht gute Eltern aus?
Für mich gibt es gar keine guten Eltern. Ich möchte, dass jede Mama und jeder Papa sich mit dem, wie sie oder er die eigene Elternschaft lebt, zu 100% wohlfühlt. Das ist mir wichtig. Ja, dann ist es per meiner Definition eine gute Mama oder ein guter Papa. Wie du das dann für dich definierst, wie du dich wohlfühlst als Papa, das lasse ich ganz bei dir. Ja.
Und gibt es auch Situationen, wo du selbst an die Grenzen kommst in deiner eigenen Elternschaft?
Definitiv. Hatte ich erst letzte Woche. Und ich bleibe dabei, dass ich für mich eine gute Mutter bin, weil ich auch damit weiß, umzugehen. Also, dass ich die Verantwortung bei mir lasse und nicht dem Kind gebe. Dass, wenn ich überfordert bin, dass ich relativ schnell reflektieren kann, was der Auslöser bei mir war, was die Ursache ist und mich dann darum kümmere und dass ich mit meinem Kind in die Verbindung gehen kann danach. Also ich bin so aufgewachsen, dass, wenn es einen Konflikt gab, dann wurde danach nicht drüber gesprochen. Ja? Und dann bleibt es oft bei den Kindern hängen, was habe ich jetzt falsch gemacht oder ich war nicht gut genug oder so. Und es wird nicht aufgearbeitet. Und ich für mich bin eine gute Mutter, weil ich in meiner Verantwortung bleibe, egal was passiert. Ob ich jetzt glücklich bin, ob ich traurig bin, ob ich rumschreie, genau.
Hast du jetzt im Nachgang auch die Beziehung zu deinen eigenen Eltern aufgearbeitet oder nochmal auf eine nächste Ebene gebracht im Zuge deiner ganzen Arbeit?
Das ist das, womit ich angefangen habe. Da habe ich 2007 roundabout habe ich damit angefangen, weil da bin ich zum ersten Mal Mama geworden und habe die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg für mich kennengelernt. Und habe mir erstmal meine eigene Kindheit angeguckt und bin in den Austausch mit meinen Eltern gegangen. Und da ist schon ganz viel passiert, da durfte sehr viel heilen. Und ich habe heute eine ganz andere Beziehung zu meinen Eltern als damals, was ich für unglaublich wertvoll empfinde. Und meine Eltern sind, glaube ich, total dankbar, dass sie ihre Großelternschaft so leben können, wie sie sie jetzt leben, durch den Prozess, den sie durch mich angestoßen und mit mir gegangen sind.
War das ein harter Weg mit deinen Eltern? Also, dass, ich sag's mal so salopp, dass deine Eltern da auch mitmachen oder dass sie offen dafür sind und diesen Prozess gehen?
Tja, ob der jetzt hart war. Also, für mich war es schon eine Herausforderung, nur ich wollte das unbedingt. Wenn ich jetzt überlege, was meine Eltern antworten würden, ich glaube, für meine Mutter war es einfacher als für meinen Vater. Gleichzeitig auch für beide eine Herausforderung. Und für mich war es einfacher, in den Austausch mit meiner Mutter zu gehen, weil ich zu meiner Mutter ein anderes Verhältnis habe als zu meinem Papa und beide natürlich auch unterschiedliche Typen sind. Gleichzeitig ist es mittlerweile mit meinem Vater auch super easy, in den Austausch zu gehen, weil wir auch immer mehr gelernt haben oder uns kennengelernt haben und verstanden haben. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Ja, voll.
Das fand ich aber auch mit meinem Vater. Dieser Übergang zu, man ist jetzt selbst Vater, mein Vater ist Großvater und auch zuzulassen, dass mein Papa ein ganz, ganz anderer Großvater ist und auch sich damit natürlich persönlich nochmal ganz, ganz stark wandelt und viel, viel mehr Emotionen vielleicht auch zulässt mit einem Enkelkind, weil man natürlich nicht den Druck hat, dieses Kind erziehen zu müssen, sondern viel mehr genießen kann.
Ja, das wünsche ich ja den Eltern, dass sie gar nicht den Eindruck haben, sie müssen Kinder erziehen. Niemand muss ein Kind erziehen, ne? Sondern wir dürfen begleiten, Kinder in ihrer Entwicklung begleiten, um diesen Druck gleich schon mal rauszunehmen. Ja, das ist total spannend, finde ich, auch Eltern als Großeltern zu beobachten. Ich habe tatsächlich viel aus meiner Kindheit erkannt. Also meine Eltern sind jetzt fünffache Großeltern und mein Sohn 2007 war ihr erstes Enkelkind. Und in dieser Zeit jetzt, in ihrer Großelternschaft, habe ich schon eine große Veränderung festgestellt. Damals, als mein Sohn zur Welt gekommen ist, habe ich unglaublich viele Parallelen zu den Eltern aus meiner Kindheit gesehen. Und es hat mich schon teilweise stark getroffen, stark getriggert. Ja. Heute ist es ganz anders. Also heute verhalten die sich ganz anders ihren Enkelkindern gegenüber, weil da viel passiert ist, ne?
Ich finde das auch voll spannend, dass man in dem Fall die Großeltern, aber auch bei sich selbst, ich habe erst eine Tochter oder wir haben eine Tochter, dass ich vielleicht, sollten wir ein zweites Kind irgendwann bekommen, vielleicht dann auch ein bisschen ein anderer.
Was heißt die vielleicht?
Nein, natürlich, ich weiß ja noch nicht. Meine Tochter hat gestern beim Frühstück gesagt, weil wir haben sie gefragt, könntest du dir vorstellen oder hättest du Lust, dass noch ein Bruder, eine Schwester da ist? Da meinte sie, Papa, das entscheidet die Welt. Das kann ich jetzt gar nicht sagen, ja. Und das, aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich wahrscheinlich ja dann auch vielleicht in 2 Jahren vielleicht ein bisschen anderer Papa bin als vielleicht vor 7 Jahren, vor 5 Jahren, als unsere Tochter zur Welt kam. Und diese Erkenntnis, als die es kam, dachte ich so krass, ja, stimmt, wir verändern uns ja auch alle. Vielleicht sind wir ständig da auch anders. Das finde ich irgendwie so krass.
Ja, ja, aber ständig. Wir sind immer im Wandel, wenn wir denn möchten, ne? Ist ja freiwillig. Also wir können auch stehen bleiben. Mhm. Ja.
Aber was ich mich zum Beispiel frage, ist auch so eine Diskussion oft, du meintest ja begleiten, Kinder beim Aufwachsen begleiten und es gibt ja Situationen, da können wir gleich nochmal im Detail reingehen, aber grundsätzlich, Kinder haben ja natürlich Phasen, wo sie bockig sind, zickig sind, sich Wut rauslassen müssen, aber es gibt ja auch Momente, wo zum Beispiel ich das Gefühl habe, okay, jetzt müsste ich aber mal schärferen Ton, das klingt jetzt so doll, aber mal ein bisschen auch mal streng sein und auch mal anmeckern und auch die Grenzen aufzeigen. Und ich frage mich, wo ist denn da eigentlich eine okaye Grenze zwischen, das ist jetzt zu doll oder das ist zu lasch? Manchmal habe ich auch das Gefühl, ich bin viel zu nachsichtig und so kann, also das ist ja auch nicht geil, wenn er merkt, er kommt mit allem durch, was er macht. Wo ist da so eine Grenze für dich?
Ich glaube, da fange ich bei der Haltung an bei dir, weil Kinder müssen nicht die Wut rauslassen oder sind mal bockig oder zickig oder testen ein, sondern die versuchen mit jedem Verhalten sich um sich zu kümmern und dich darauf aufmerksam machen, dass sie bei irgendwas Hilfe brauchen, weißt du? Und ich brauche als Eltern natürlich, finde ich, schon eine Klarheit über meine elterliche Macht, die ich habe. Also wir sind ja nun mal die Erwachsenen und können im besten Fall viel mehr Konsequenzen absehen von Handlungen, die passieren und Entscheidungen treffen, die im Sinne der Gesundheit sind und ja dem Familienalltag dienen. Und über diese elterliche Macht finde ich es total wertvoll, sich Gedanken zu machen und sich seiner Position bewusst zu werden und wie möchte ich die leben. Und meiner Meinung nach braucht es überhaupt gar keinen schärferen Ton oder mal ein Angemecker, sondern es braucht die Klarheit von Eltern. Und in bestimmten Situationen ist dann der Ton ein anderer als in anderen Situationen, weil es den gerade braucht, um eine Position klar zu machen. Nur es geht nicht um Angemecker oder Rumschreien. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das wirklich sehr deutlich sagen konnte. Nur es ist total wichtig, sich mit dieser Position, die wir als Eltern haben, bewusst zu werden. Und wie möchte ich meine Macht ausleben? Möchte ich die missbrauchen durch zum Beispiel Belohnung, Bestrafung, Manipulation, Ablenkung? Was beinhaltet, dass ich rumschreie, dass ich mal gar nichts sage, dass ich mal den Raum verlasse, also so Liebesentzug und so weiter? Oder möchte ich meine elterliche Macht fürsorglich einsetzen? Und es gibt Situationen, wo wir die Entscheidung treffen, weil Kinder die gar nicht treffen können. Ja, also jetzt würde ich jetzt einmal sagen, hau jetzt so Themen raus wie Medienkonsum. Es geht um die körperliche Gesundheit, Zähneputzen, zum Impfen gehen, zum Arzt gehen. Kinder können auch nicht entscheiden, wann wir morgens aus dem Haus gehen. Die können gar nicht absehen, wie der Tag weiter abläuft. Ja, wann macht es Sinn, rauszugehen und so Sachen. Da braucht es meiner Meinung nach die ganz klare elterliche Führung. Nur wie führe ich? Führe ich in Verbindung und voller Liebe bedingungslos oder führe ich mit Machtmissbrauch? Das ist ein großer Unterschied für mich.
Stimme ich dazu. Aber mal als konkretes Beispiel, weil du gerade meintest, losgehen, müssen los. Ich habe einen Termin, keine Ahnung, und bin so, ey, wir müssen jetzt dringend los. Und das Kind sagt, nö, will nicht, schmeiß ich auf den Boden, mach gar nichts. Wie käme ich da raus? Gut.
Ja, das ist, glaube ich, heben alle die Hand gerade. Da haben wir alle schon mal erlebt als Eltern. Sehr, sehr individuell ist das natürlich. Also ich habe gelernt, dass ich mich hinterfrage erstmal, was ist denn das für ein Termin, den ich habe? Also ist das ein Termin, der unverschiebbar ist, weil wenn ich den verschiebe, dann kriege ich den erst in einem halben Jahr wieder oder dann ist irgendwas, eine Frist zu Ende, ich habe keine Ahnung. Oder ist das ein Termin, wo ich Bescheid sagen kann, dass ich heute 10 Minuten später komme und niemand bricht einen Zacken aus der Krone? Ganz oft, wir sind ja so aufgewachsen, die meisten von uns, dass wir funktionieren, ne? Pünktlichkeit. Also in meinem Leben, in meiner Kindheit, pünktlich. Man kam einfach nicht zu spät. Also wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ja, und dann wirst du bestraft mit Ablehnung, Verurteilung, Liebesentzug. Das macht man einfach nicht. Und davon würde ich uns Eltern einfach gerne befreien. Weil es geht hier ja um Zuverlässigkeit. Das ist das Bedürfnis und nicht die Pünktlichkeit. Pünktlichkeit ist kein Bedürfnis, das ist ein Wunsch. Zuverlässigkeit. Und ich bin extrem zuverlässig, wenn ich Bescheid sage, dass ich 10 Minuten später komme oder eine halbe Stunde später oder dass ich sage, heute packe ich es einfach nicht. Dieser Termin wird verschoben, weil ich kann das entscheiden. Ich bin nicht fremdgesteuert. Ja, also da auch da mal den Raum an Möglichkeiten zu checken, den wir haben in unserer Führung. Gleichzeitig kann das Kind natürlich nicht entscheiden, wann wir losgehen, ob wir losgehen und so weiter. Das schmeißt sich jetzt da gerade auf den Boden in deinem Beispiel. Weil wozu sagt es denn gerade ja? Es sagt ja nein zum Losgehen. Es sagt ja zu etwas anderem. Das kann jetzt sehr individuell sein, weil das Kind gerade noch im Spielen war, also Spiel und Spaß. Wahrscheinlich braucht es Hilfe im Übergang. Für Kinder sind Übergänge, je nach Typfrage, eine große Herausforderung. Ja, also vom Bett ins Badezimmer zu kommen, vom Badezimmer in die Küche zu kommen, vom Frühstück zum Anziehen zu kommen, vom Anziehen zum Schuheanziehen zu kommen, vom Schuheanziehen zum Losgehen. Das sind alles kleine Übergänge, die für manche Kinder eine riesen Herausforderung sind. Und da brauchen sie unsere Hilfe, das zu schaffen. Oder schreien sie gerade oder werfen sich auf den Boden, weil sie damit sagen wollen, ich brauche erstmal ganz viel Papa-Nähe, bevor ich hier überhaupt für irgendwas in der Lage bin. Ich brauche Geborgenheit, ich brauche Sicherheit, ich komme nicht klar, mein System tilt durch. Sehr unterschiedlich, ne? Ich darf also mein Kind beobachten. Wir haben ja nur, also die Eltern unserer Generation haben halt diesen Struggle mit sich selber, ne? Wir müssen los. Du sagst nein, das geht so nicht und zack liegt die Verantwortung beim Kind. Deinetwegen kommen wir nicht los, weil du hier so ein Theater machst. Das kann doch nicht wahr sein. Verantwortlich, dass wir losgehen, ist nicht das Kind, das sind wir. Also Machtmissbrauch, elterliche Machtmissbrauch wäre für mich in dem Fall die Verantwortung auf das Kind zu übertragen. Fürsorglich eingesetzt ist für mich, ich checke die Situation ab. die Parameter, ich behalte die Verantwortung bei mir und ich sorge dafür, dass wir loskommen. Es kann sogar sein, dass ich die Entscheidung treffe, dass wir jetzt zu Hause bleiben. Weil ich entschieden habe, dass dieser Termin für mich, ich merke gerade selber, ich kriege das gerade nicht geregelt, ich bin überfordert, ich kann den Termin absagen, den verschiebe ich. Ich komme in Verbindung mit meinem Kind, dabei ist für mich alles fein, ist gar kein Problem. Wir müssen ja nicht losgehen. Gleichzeitig gibt's ja die Situation, dass es wirklich ist, also ich meine, ich kenne das aus meinem eigenen Leben, ich habe einen Arzttermin. Wenn ich den jetzt nicht wahrnehme, Leute, dann kriege ich in 4 Monaten den nächsten Arzttermin. Da habe ich keinen Bock drauf. Dann kann es sein, dass ich dann nach Empathie, ja, dann sage, und ich nehme mein Kind und habe eine Tasche, da sind die Sachen drin und ich gehe los. Weil ich sorge dafür, dass wir zu diesem Termin kommen. Wichtig ist dabei die Haltung. Nehme ich mein Kind und verurteile es für sein Verhalten. Ja, so, jetzt nehme ich dich hier mal unter den Arm, so geht hier ja gar nichts und das hast du jetzt davon. Sachen lassen wir hier, dann gehst du halt im Schlafanzug raus, mir doch scheißegal. Ja, zack, Verantwortung beim Kind. Oder gehe ich los und sage, ich nehme dich jetzt, weil ich dafür sorge, dass ich diesen Termin wahrnehme, ich bin für dich da, du bist in Sicherheit, ich habe alles da, was wir brauchen, wir gehen los. Da habe ich natürlich ein strampelndes Kind unter meinem Arm. Nur dieses Verhalten haben ja in der Regel eher kleinere Kinder, das kriegt ihr schon noch gehandelt. Ja, und das Kind wird auch dann, das Kind kriegt einen Wutausbruch, nur es wird runterfahren und es wird auf deinem Arm landen und ihr werdet in Verbindung sein und dann wird das Kind bereit sein, sich anzuziehen. Und wenn das im Wartezimmer vom Arzt ist, weil das jetzt der Termin war, wo ich unbedingt hin wollte, ja. Ich brauche Eltern, die bereit sind, mitzumachen. Ich brauche Eltern, die bereit sind, zu kooperieren. Ich brauche Eltern, die bereit sind, kreativ zu sein, flexibel zu sein. Ich brauche Eltern, die bereit sind, zu sagen, ich bin die Erwachsene, ich übernehme die Verantwortung. Das brauche ich.
Mhm. Ja. Also kann es in dieser konkreten Situation natürlich dann auch in deinem Fall total sein, dass das Kind einen Wutanfall bekommt, strampelt.
Klar.
Dich haut, weil es einfach Verbindung braucht oder gerne noch spielen wollte und diesen Übergang gerade nicht mag. Du das dann durchziehst, aber einfach sozusagen nicht mit dem schlechten Gewissen und dem Vorwurf oder arbeitest, sondern dann sagst, ich möchte diesen Termin wahrnehmen, ich habe die Verantwortung dafür, dass wir da hinkommen, ich muss da jetzt hin und das machen wir jetzt.
Na, also, ich möchte da hin, das ist mir ganz wichtig, du musst überhaupt nirgendwo hin, sondern im besten Fall triffst du die Entscheidung, du kannst den ja wie gesagt auch absagen. Also ich nenne das gerne Wutausbruch und nicht Wutanfall, weil ich Anfälle mit so psychisch kranken Dingern verknüpfe, sondern ein Wutausbruch ist ein Gefühlsausbruch und Kinder haben einfach noch keine Frustrationstoleranz. Die können sie lernen, wenn sie die Möglichkeit bekommen, Gefühle zu leben und zu lernen, wie sie mit diesen Gefühlen auf Dauer umgehen können, dass sie in Sicherheit sind. Ja, das ist für mich auch ein großer Unterschied. Und Wutausbrüche sind doch gar kein Problem, sage ich mal so gesehen. Die sind ein Problem für viele Eltern, weil diese Eltern in ihrer Kindheit gar nicht gelernt haben, mit so starken Gefühlen umzugehen, für ihre Wut verurteilt wurden, bestraft wurden, abgelenkt wurden. Ja, die meisten aus unserer Generation haben ja gar nicht gelernt, mit solchen Gefühlen umzugehen.
Ich finde auch, es ist ein krasser Prozess, den ich auch zum Beispiel bei mir merke, man muss ja auch erst lernen, mit diesen Emotionen und Gefühlen umzugehen. Wenn das Kind einen Wutausbruch hat, man ist ja selbst am Anfang voll überfordert und es kommt natürlich auch, ob man es will oder nicht, im ersten Moment ja auch eine Wut oder eine hoch in einem. Man muss eben lernen, wie du sagst, das durchzustehen, richtig zu kommunizieren und zu wissen, was er will. Bei uns ist klar, nach 10, 15 Minuten wird er dann irgendwann kuscheln wollen und wird irgendwie...
Du kannst eigentlich immer einen Wutausbruch übersetzen. Also das ist so für mich das Erste, was ich Eltern mitgebe. Wenn dein Kind einen Wutausbruch hat, guck dir dein Kind an und übersetze den Wutausbruch mit Hilfe, Papa. Ich brauche Hilfe. Hilf mir, es zu schaffen. Das ist das, was Kinder mit einem Wutausbruch sagen wollen. Dahinter stecken noch ganz viele andere Bedürfnisse, nur die sind krass überfordert. Wir sind dann, Eltern sind dann überfordert, weil wir nicht gelernt haben, damit umzugehen. Es triggert uns hart, die einen mehr, die anderen weniger. Das dürfen wir dann für uns erarbeiten. Das kann nur nicht die Verantwortung des Kindes sein. Und auch diesen nicht den Anspruch zu haben, dass es keine Wutausbrüche geben darf, dass es keine Konflikte geben darf. Menschen lernen eine Frustrationstoleranz durch Gefühlsausbrüche und Konflikte. Es ist ein unglaubliches Wachstumspotenzial steckt da drin. Wenn wir versuchen, Konflikte zu vermeiden, dann können wir nicht in Verbindung kommen. Und wir wollen doch in Verbindung kommen. Wir wollen verstehen und verstanden werden. Das ist das Ziel von Menschen neben ganz vielen anderen Zielen. Und dafür brauchen wir einen Diskurs. Ja, Diskurs ist nichts anderes, kein anderes Wort für Konflikt oder andere Meinungen zu haben.
Wie hilfst du dir und auch den Eltern, die du berätst, raus aus solchen stark getriggerten Situationen? Ich kenne zum Beispiel, als unsere Tochter zur Welt kam und sie ganz doll gab es Situationen, wo Babys natürlich ganz laut schreien. Und ich weiß, mir ging das damals ungleich näher als Fine, meiner Freundin. Und wir haben dann da auch darüber gesprochen und das ist dann auch über die Zeit besser geworden und auch gerade dieses Begleiten der starken Emotionen, das hat mir immer auch sehr geholfen. Dennoch habe ich manchmal dann so gedacht, ich hätte jetzt irgendwie gern so eine kleine Werkzeugkiste an Tricks, wie ich mit dieser starken, getriggerten Emotion umgehen kann. Hast du da zwei Werkzeuge für mich?
Du meinst Exit-Strategien jetzt in dem Moment, weil, sind wir mal ganz ehrlich, das ist auf jeden Fall ein inneres Kind-Thema. Das kann ich nicht in 5 Minuten hier aufarbeiten mit dir. Nur der Schrei deines Kindes löst in dir starke Gefühle aus. Das heißt, dein Nervensystem ist out of order, ist in einer Gefahrensituation. Was ich unglaublich gerne mache und was ich den Eltern mitgebe, ist die Thymusdrüse zu klopfen. Die sitzt hier. Wenn du da drauf klopfst, ganz leicht, dass das nicht wehtut, dass das angenehm ist. Und das beruhigt schon mal krass das Nervensystem. Du kannst auch streicheln, genau, kannst draufklopfen, streicheln. Dabei atmen. Und ich sag mir dabei grundsätzlich, wenn ich wirklich merke, mein Zeiger ist im roten Bereich, ich bin in Sicherheit, ich bin in Sicherheit, ich bin in Sicherheit. Weil dein Nervensystem 100% ist das ein inneres Kind-Thema, das ist gerade krass getriggert, ist in einer Gefahrensituation, denkt, du stirbst jetzt gleich. Ja, das ist gefährlich. Das heißt, du brauchst Sicherheit, einen festen Boden unter den Füßen. Und das hier beruhigt unglaublich das Nervensystem. Das kannst du ja auch machen, ohne dass Leute das groß mitkriegen. Ne? Also jetzt hier an meinem Pullover siehst du es jetzt. Nur wenn ich jetzt einen Pullover hier hätte und ich würde währenddessen den machen, würdest du dich gar nicht wundern. Also, ein bisschen so. Ja.
Also, für alle, die das jetzt nur hören, das ist sozusagen unterm Hals, also oberhalb des Brustkorbes, oder?
Genau, ja, so unterm Schlüsselbein ist das, so ein paar Finger unterm Schlüsselbein. Und ich klopfe da in so einem Titim, Titim, Titim oder Tit, 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 Tit. Und dann klopfe ich da, du kannst auch streicheln oder Dollar klopfen. Und mein Lieblingsspruch ist, ich bin in Sicherheit. Ja, und den gebe ich auch meinen Kindern mit. Das ist eine Exit-Strategie, die du in dem Moment machen kannst, wenn du merkst, dein Zeiger geht in den roten Bereich. Das darfst du natürlich üben im Alltag, weil du glaubst mal nicht, wenn dein Zeiger in roten Bereich wird, ach, die Kathi hat ja gesagt, ich klopfe mal meine Thymusdrüse, das mache ich jetzt mal. Nee, sicher nicht. Das heißt, du könntest mal im Alltag damit anfangen, dass sich das so ein bisschen verselbstständigt bei dir, ja, dass du auch daran denkst. Oder ich habe mir früher, als ich in dem Prozess war, wo ich wirklich was verändern wollte, als ich damit angefangen habe, da 2007, 2008, ich habe mir Notizzettel überall hingehängt. Ne? Genau da, wo die Trigger-Themen waren. Im Badezimmer, im Schlafzimmer, im Flur vom Losgehen. Genau diese Hotspots, da habe ich mir so Reminderzettel hingeklebt, zum Beispiel fürs Klopfen. Oder eine andere Strategie, die ich gerne angewendet habe, die habe ich schon lange nicht mehr angewendet, weil ich eher beim Klopfen mittlerweile bin, ist das stupide Zählen. Das fährt auch unglaublich dein Nervensystem runter, weil du den Schwerpunkt verlagerst. Also du fängst an, zum Beispiel zu zählen laut gerne, ja, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 oder rückwärts zählen, wenn dir das zu banal ist. Du kannst auch Städte aufzählen oder Länder. Hauptsache, du bist beschäftigt und du strengst dich da oben an, dass du den Fokus wegkriegst von deinen Gefühlen erstmal in dem Moment, ne? Weil du willst ja in dem Moment die Nerven behalten, so würde ich mal sagen.
Also Exit-Strategien aus der Situation rauszukommen, aus diesem starken Gefühl, um sich zu beruhigen.
Ja, um sich, um sich runterzufahren, das Nervensystem runterzufahren. Und dieses stupide Zählen habe ich laut gemacht. Und ich werde nie vergessen, wie alt wird mein Sohn gewesen sein. Der war wahrscheinlich 4, ungefähr 4. Und dann hat er mich irgendwann angeguckt und gesagt, was machst du? Was machst du? Und dann habe ich ihm erklärt, du, ich kümmere mich gerade um mich, dass ich hier die Nerven behalte. Und schon war die Situation eine andere. Also er war raus aus seinem Gefühlschaos, ja, und ich fühlte mich kurz mal so abgeholt, ja, weil machen wir uns nichts vor. Auch mir, ich habe auch innere Kindthemen und Empathie ist da ein großes Ding. Also wenn mir dann jemand sagt, Mensch, Kathi, bist du gerade überfordert, geht bei mir immer schon die Sonne auf. Ja, du siehst mich, genau. Und ist mein Gefühlschaos schon wieder ein bisschen sortierter. Also lebt das euren Kindern auch ruhig vor, weil so kriegen sie ja direkt auch eine Strategie an die Hand, was sie machen könnten bei starken Gefühlen. Meine Kinder klopfen ganz viel.
Mhm. Das finde ich toll, dass dein Sohn dich gefragt hast und du ihm das dann erklärt hast, dass du gerade überfordert bist. Finde ich cool.
Das ist übrigens auch so ein Satz, den könnt ihr euch merken, weil das Kinder brauchen ja unglaublich viel Sicherheit. Ja, die brauchen so einen sicheren, festen Boden unter den Füßen, damit die sich entfalten können, damit die Dinge ausprobieren können, dass sie sich sicher fühlen. Wenn die den Eindruck haben, meine Eltern wissen, wo es lang geht, meine Eltern wissen, wie es geht, das ist Segen fürs Nervensystem. Und wenn eine Mutter oder ein Vater sagt, pass auf, ich kümmere mich gerade um mich, damit wir das hier schaffen. Ich habe das hier im Griff. Mhm. Segen pur. Also sagt das ja euren Kindern. Ne? Ich kümmere mich gerade um mich, damit ich hier klarkomme. Damit ich habe das hier im Griff. Nur dafür mache ich jetzt das hier. Klopfe ich jetzt zum Beispiel. Ich weiß, wie es geht.
Ja. Das finde ich toll. Du sagst, du machst das für dich, bist überfordert, aber du hast es im Griff. Das finde ich irgendwie voll cool. Also,
und da wollte ich auch nochmal einhaken. Ich finde zum Beispiel, ich erkläre gerne meinem Sohn, der ist jetzt 4,5, wenn etwas nicht passt, versuche ich ihm das gern zu erklären. Meine Frau Fanny ist dann immer, Mann, das versteht er doch sowieso nicht, das ist viel zu kompliziert. Ich denke aber so, ey, irgendwann kommt ja der Punkt, wo er es versteht. Wie viel kann man denn auch so erklärungsmäßig so einem Kind zumuten eigentlich?
Ja.
Und ist es überhaupt gut, ihm das?
Ja, ich würde immer sagen, weniger ist mehr. Ne? Handeln statt reden ist meine Devise. Und je kleiner die Kinder sind, desto weniger laberst du dir eine Klinke an die Backe. Du wirst schon merken, wenn dein Sohn anfängt im Entwicklungs...
Jetzt wird sich Fanny die Fäuste beinen.
Ja, die wird die Fäuste beinen auf jeden Fall. Ein Einhorn geht hier gerade in die Luft auf jeden Fall bei Fanny. Also vom Entwicklungsprozess her kann das Gehirn deines 4,5-jährigen Sohnes das noch gar nicht aufnehmen, was du da...
Er ist ja hochbegabt.
Ja, natürlich. Nur ist die Frage, auf welchem Gebiet Spaß. Er hochbegabt ist. Ne? Also da gibt es ja auch verschiedene Gebiete. Und wenn jemand auf einem Gebiet hochbegabt ist, ist er auf einem anderen Gebiet überhaupt nicht hochbegabt. Ja, also
das stimmt.
Na, du redest mit ihm... Pass auf, ich nehme das Beispiel mit der Augenhöhe. Wir wollen Eltern sein auf Augenhöhe. Mhm. Ja? Eltern sein auf Augenhöhe, laut meiner GfK mit Kati-Definition, heißt, ich begebe mich auf Augenhöhe des Kindes. Auf Augenhöhe des Entwicklungsstadions meines Kindes. Was du da machst in dem Moment ist, dass du dein Kind erhebst auf deine Augenhöhe und mit ihm redest wie mit einem Erwachsenen. Das überfordert das Kind maßlos, was du anhand von Verhaltensweisen gegebenenfalls erkennen kannst. Inwieweit ist dein Sohn jetzt überfordert? Das ist auch sehr individuell, nur grundsätzlich weniger ist mehr. Und vor allen Dingen Kinder in dem Alter, wie dein Sohn ist, die lieben Ansagen, liebevolle Ansagen. Also wir machen das jetzt, weil ich für uns verantwortlich bin und das entscheide ich als dein Papa. So, kann er einen Wutausbruch kriegen, weil er gerne selber entscheiden möchte. Wutausbruch fange ich auf. Dann erkennen wir, du willst mitentscheiden und du findest einen Rahmen, wo er mitentscheiden kann. Nur das große Ganze entscheidest du. Weil sonst ist ja die Überforderung wieder da und die Verantwortung abgegeben. Du kannst immer Bedürfnisse nennen, mit denen du erklärst, warum du entscheidest, warum ihr hier gerade was macht oder warum ihr eben etwas nicht macht. Wobei ich immer lieber das erkläre, was gemacht wird, statt das, was nicht gemacht wird. Und versuch dich doch mal in kürzeren Sätzen, mehr in Kindersprache, handeln statt reden. Das könnte die Kooperationsbereitschaft deines Kindes stark fördern, weil es genau da abholt, wo es gerade im Entwicklungsstadium steht.
Und wenn zum Beispiel so eine Situation dazu führt, dass er der Meinung ist, er muss jetzt um sich hauen, also es gab auch ein, zwei Situationen, wo er irgendwie ins Gesicht gehauen hat, wo ich dachte, ey, was ist das für ein Verhalten? Man versucht natürlich ruhig zu bleiben, weiß, dass es falsch ist, aber das ist so, ich finde es ein ganz unmögliches Verhalten. Ich weiß, ein kleines Kind, aber wie kommuniziere ich das nett, ohne zu sagen, sag mal, hast du ein Rad ab? Was soll denn das?
Sag mal, Alter, geht's noch? Schlägst du mir in die Fresse oder was? Mach das noch einmal, mein Freund. Mach das noch einmal. Ja, und ich...
Nee, aber da frage ich mich immer, also, ja, wie natürlich versucht man ja besonnen zu sein, aber auch eben irgendwie deutlich zu machen, dass es absolut nicht in Ordnung ist.
Ja, nur weißt du, das ist doch
nicht
auch...
Bei uns, nicht bei anderen.
Das ist doch auch Kacke, versuchen besonnen zu bleiben, nur innen drin denkst du, pass mal auf, mein Freund, so nicht. Das ist ein gespieltes, ich bleibe ruhig. Ne? Das ist so ein aufgetünchtes, ich habe hier alles im Griff. Eigentlich hast du gar nichts im Griff, weil am liebsten wird sein Kind gerade aus dem Fenster schmeißen, weil so nicht. Ja? Und das ist übrigens asozial und respektlos, mein Freund. Fangen wir vorne an. Also, dein Sohn versucht mit diesem Verhalten, sich um sich zu kümmern und macht das nicht, um dich zu ärgern, sondern er macht das für sich. Dieses Verhalten ist für dich grenzüberschreitend, weil du hast eine Grenze, hier ist dein Körper, hier ist dein Gesicht, ja, das so nicht. Was machst du also, statt deinem Kind zu sagen oder ne, so versuchen, ruhig zu bleiben, eigentlich dein Kind innerlich zu verurteilen und es irgendwie, weiß nicht, über dich ergehen zu lassen oder nee, jetzt hör aber mal auf oder so, würde ich in die Bewegung gehen. Dein Kind versucht gerade Gefühle zu leben durch Bewegung, was deutlich zu machen. Ich gehe in die Bewegung. Wenn ein Kind haut, nehme ich die Handgelenke und gehe mit dieser Bewegung mit. Also ich bewege die Arme mit. So habe ich ein Schutzschild vor mir. Mein Körper kein Schlag, keine Berührung. Ich kümmere mich um meinen Schutz. Mein Sohn, 4,5 in dem Beispiel, kann sich darum gar nicht kümmern. Nur unterbinde ich die Bewegung gerade nicht, weil die ist ja gerade dazu da, um Gefühle durchzuleben. Ich gehe also mit dieser Bewegung. Wir sind dann so ein bisschen im Rangeln. Ich achte auf meine Haltung, dass ich mein Kind nicht verurteile, sondern sage, okay, mein Kind macht das nicht gegen mich, sondern es versucht sich gerade um sich zu kümmern und braucht dringend Hilfe. Ich bin da und helfe. Und die ganze Zeit, das können die Leute gerade nicht sehen, ja, gehen diese Hände mit diesem schlagenden. Also ich unterstütze das sogar nur so, dass alles und alle heile bleiben. Das ist total wichtig. Die Verantwortung liegt bei mir, bei einem 4,5-jährigen Kind und nicht bei diesem Kind. Genau, und dann wird irgendwann das passieren, es wird gerangelt und oh ja, und dann würde ich, da kannst du das auch spiegeln, du bist richtig sauer, ja, komm, lass raus, mehr sage ich gar nicht, ne? Ich würde jetzt nicht erklären, ja, du bist sauer, weil du wolltest das gern selber entscheiden und du hättest gern jetzt noch eine Süßigkeit, es fällt dir gerade total schwer, also das kann das Kind nicht hören, das hat gerade einen Helm auf, es hat einen Wutausbruch, das kann nur hören, ich bin da, wir kriegen das hin, okay, Papa ist da, hält mich, okay, scheiße, Gefühle, krass, wütend, ja, ich bin wütend. So, das geht da so ab und das spiegelst du. Ja, ich bin da. Wir kriegen das hin. Du bist wütend. Okay, ich bin da. Und irgendwann lassen diese Gefühle ja nach. Je nach Typ, ja, dauert das länger oder kürzer. Dieses Kind wird irgendwann erschöpft auf deinem Arm liegen, in deinem Schoß sitzen. Ja, und genau da, das ist der Moment. Das ist Verbindung. Das ist Magie pur. Wenn du in dem Moment sagst, boah, das waren so viele Gefühle gerade. Ja, kann dein Sohn dann sagen. Ja, das war richtig anstrengend. Ja, ja, das habe ich gesehen. Du bist bei mir in Sicherheit. Ich habe doch mit dem Kind mit 4,5 Jahren da jetzt nicht zu besprechen. Pass mal auf, mein Freund. Also wenn du haust, wir hauen niemandem. Alle bleiben heile, weil das tut weh. Das tut dem Papa weh. Darfst du nicht machen. So verhält man sich nicht. Hä? Das lernt dein Kind von Mal zu Mal. Du kannst dann auch anfangen, deinem Kind, wenn es wirklich dazu neigt, eben zu hauen, das umzunavigieren. Wo ist ein Kissen? Halt ein Kissen hin. Geh mit ihm, trag es zum Sofa, hier reinhauen. Ich sag das auch. Komm, hau hier rein. Hier, los. Komm, lass ihn raus. Ich hau auch mit. Ja, damit sie lernen, meine Gefühle sind okay. Ich kann das machen, nur ich mache das so, dass alle und alles heile bleibt. Und Papa hilft mir dabei, das zu schaffen.
Ja.
Du kannst auch sagen, stopp, mein Körper, meine Grenze. Hauen, ja, hier, das alle heil bleiben. Ist genauso das gleiche mit Sand werfen. Mein Kind wirft mit Sand, sag ich, stopp, nehm die Hand und sag, und dahin kannst du werfen, wo niemand ist. Kannst du Sand werfen, ist doch gar kein Problem. Nur in die Richtung, wo niemand ist. Ah, mach das ja nicht, um mich zu ärgern, sondern, weiß ich nicht, will gerade irgendwas deutlich machen, wirft mit Sand. Kannst du machen, stopp, dahin, komm, wirf, wir werfen mit. Ah, okay, so geht das. Mhm. Interessant.
Ja.
Spannend. Wow. Sehr, super spannend. Sehr guter Ansatz. Ich glaube, Niklas wird auf jeden Fall ein besserer Papa nach dem Gespräch.
Also ich bin auf dem besten Weg. Wenn ich hier weiter so aufmerksam zuhöre, dann also das kann nur so werden. Ich hatte mich gerade gefragt, dein Sohn ist ja schon in der Schule und jetzt älter. Gab es irgendwann mal den Moment, dass er gesagt hat, oh Mann, Mama, du hast immer für alles Verständnis? Und gab es so mal so, weil wenn ich dir zuhöre, ich finde es total, ja, ein beeindruckend, weil du hast natürlich auf alle Situationen, auch für Eltern oft Extremsituationen, ja eine ruhige, begleitende Antwort. Mir ist klar, dass du auch mal in Extremsituationen bist in der Elternschaft, aber gab es trotzdem mal so die Situation, dass dein Sohn gesagt hat, oh nee, jetzt hast du mal, warum hast du eigentlich immer Verständnis?
Nee, also mein Sohn ist 16 jetzt und ja. Das, was er wirklich sagt, was er mitgenommen hat, ist, es gibt für alles eine Lösung und wir kriegen alles geregelt. Ich bin bei Mama in Sicherheit und Mama findet eine Lösung und Mama weiß Bescheid. So, das ist so bei ihm hängen geblieben. Er hat nie gesagt, Mann, Mama, cool. Du weißt auch immer. Weil es geht ja gar nicht darum, dass ich alles besser weiß. Ne? Also ich bin schon auch bereits, ich will auch, dass Kinder lernen, selber Ideen zu finden, sich um sich zu kümmern. Ich würde gerne noch ein Beispiel erklären, was gerade aus meinem Leben ist, weil ich mag es gern so alltagsnah wie möglich für Eltern haben. Und da ich nun mal selber Mama bin, habe ich ja Beispiele. Meiner Tochter ist es aktuell zu laut beim Mittagessen in der Schule. Die ist jetzt erste Klasse. Ja, und fängt natürlich an, die sind zu laut und bla, und weil die Lehrerinnen das auch sagen, dass die anderen Kinder zu laut sind. Sag ich, Fräulein, pass mal auf, dir ist es zu laut. Was brauchst du denn zum Essen? Und Ruhe, sagt sie dann. Ich meine, sie wächst ja mit meiner Sprache auf. Ja, ich brauche Ruhe. Alles klar, sag ich. Und was kannst du für dich tun, für deine Ruhe? Dafür ist niemand anders verantwortlich, weil niemand ist zu laut oder zu leise. Jeder ist gut, so wie er ist. Find erstmal für dich eine Lösung und dann können wir weitersehen. Naja, da kam sie auf die Idee, dass wir haben doch Kopfhörer, hatte ich ihr besorgt, sind im Schulranzen. Na, hat sie sich reingemacht am nächsten Tag und hat mir berichtet, Mama, das war großartig. Ich hatte Ruhe beim Essen und die anderen haben sich um sich gekümmert. Ich sage, und genau das ist der Weg. Damit fangen wir immer an, zu gucken, statt andere zu verurteilen für ihr Verhalten, zu gucken, was kann ich für mich tun? Dafür ist es natürlich wertvoll zu wissen, was ist überhaupt mein Bedürfnis? Dabei helfe ich ja Eltern. Und dann mich um mich zu kümmern, das ist so viel Selbstermächtigung, so viel Selbstverantwortung, das ist so krass geil. Das haben wir nie gelernt in unserer Kindheit. Da wäre schon so viele Konflikte, würden sich in Luft auflösen. Die brauche ich dann auch nicht für Wachstum, weil ich bin ja groß für mich. Ja, ich kann mich um mich kümmern. Und das Kindern mitzugeben, du bist nicht schuld, du bist nicht schlecht, du bist nicht falsch. Du brauchst das, darum kümmere ich mich, zeig dir, wie das geht, zu erkennen, was du brauchst und wie du dich darum kümmern kannst. Ich habe auch Bedürfnisse und auch die zählen und auch dafür brauchen wir Lösungen. Es geht darum, Wege zu finden, die für alle okay sind und nicht nur für einen. So, wie habe ich jetzt den Bogen, wie bin ich jetzt da gelandet? Nun denn.
Von den Beispielen der Kopfhörer. Weil du gerade das Schulthema oder aufgemacht hast, bei uns ist es noch nicht so weit, also erst dann in ein, zwei Jahren, aber wir haben auch viele Eltern, die Schulkinder haben und wir haben auch eben Fragen von denen bekommen und öfter kam auch das Thema Angst vor Mobbing, weil das ist ja sozusagen, du sprachst vorne von Angst vor Übergängen, auch Eltern haben ja Angst vor Übergängen, Kita, Schule, großer Übergang und da kommt natürlich auch die Ungewissheit dazu, wird sich das Kind da genauso wohlfühlen wie in der Kita? Sind da vielleicht Kinder, die sie mobben oder ist das eigene Kind vielleicht ein mobbendes Kind? Also wie gehst du damit um oder wie schützt du oder was gibst du deinen Kindern für Werkzeuge mit, damit sie mit Mobbing umgehen können, wenn das mal der Fall wäre? Vielleicht war hoffentlich nicht der Fall, aber ja, das ist irgendwie eine große Frage.
Ja, das ist eine große Frage, die braucht eine große Antwort. Die machen wir eine extra Folge zu. Also, ja, wo fange ich jetzt an, um es kurz zu halten? Ich selber habe solche Erfahrungen in meiner Kindheit gemacht und auch meine Kinder machen solche Erfahrungen immer wieder. Ich möchte gerne schaffen, dass wir den Blick ändern. Allein der Begriff Mobbing, wir brauchen natürlich einen Begriff für das, was da passiert. Nur Mobbing ist so sehr Täter-Opfer belastet. Das gefällt mir nicht. Eltern, die diese Sorge haben, würde ich erstmal einladen, es ist ja erstmal ihre Sorge. Dem Kind ist gerade noch gar nichts passiert. Es ist noch gar nichts, ne? Das Kind geht noch in den Kindergarten, geht in ein, zwei Jahren in die Schule und das Thema geht auf. Es hat ganz viel mit einem selber zu tun. Und wenn wir in so eine Unsicherheit schwimmen, Sicherheit habe ich vorhin schon mal gesagt, ja, ist total elementar wichtig für Kinder. Das ist eine blöde Grundvoraussetzung. Also was ist denn mein Thema? Wie kann ich mich denn stärken, dass ich weiß, wie das geht mit der Schule, dass wir alles schaffen? Was hat das mit meiner eigenen Geschichte zu tun? Wirklich dahin zu gucken, weil im Moment ist es mein Thema. Es hat mit dem Kind noch gar nichts zu tun. Es ist meine Sorge, meine Angst, die ich habe. Und es wäre so schade, wenn sich die auf das Kind überträgt. Dann brauchen Kinder einen unglaublich starken Selbstwert und den kriegen sie, wenn ihr die Kinder genauso seht und behandelt, wie ich das gerade beschrieben habe. Ja, wenn Kinder lernen, dass sie gut so sind, wie sie sind und dass sie lernen, wie sie sich um sich kümmern können. Und dass sie wissen, dass sie in Sicherheit sind bei Mama und Papa, dass sie diesen sicheren Hafen haben. Und meine Tochter aktuell in der ersten Klasse hat natürlich mehrere solche Erfahrungen gemacht. Und ich bin einfach so beeindruckt zu sehen, was passiert, wenn ein Kind so einen Selbstwert hat und diese Sicherheit auch hat, dass zu Hause sie in Sicherheit ist und dass Mama und Papa für alles eine Lösung finden und für mich einstehen. Ja, ich habe mein Mobbing-Thema weitestgehend verarbeitet und bin da gar nicht mehr so getriggert. Dass die zum Beispiel auch ein Beispiel, ja, da wurde bei Fasching war die Ansage, wir machen Partnerlook ist das Thema. Jetzt war sie nur vor Fasching krank. Sprich, ich hatte dann so den, oh Gott, jetzt geht sie zur Schule, am nächsten Tag ist Fasching, nur sie wird ja bei der Auswahl gar nicht dabei gewesen sein. Habe ich das angesprochen bei meiner Tochter vor dem ersten Schultag nach ihrer Krankheit, sagt du, übermorgen ist Fasching und die werden schon sich da Partnerschaften gegründet haben. natürlich kam bei mir die Sorge hoch, wo steht dann meine Tochter? Und dann gibt's wieder einen Konflikt und dann steht sie da so, sagt meine Tochter, du Mama, das ist gar kein Problem. Ich habe überhaupt gar keinen Bock auf diese Diskutiererei. Wer jetzt da noch bereit ist, mit mir was zu machen? Ich nehme einfach mein Kuscheltier, ich gehe im Partnerlook mit meinem Kuscheltier. Das ist Selbstwert. Das ist, ich kann mich um mich kümmern. Ja, und dann kann auch gar kein Mobbing passieren. Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte?
Ja, also es fängt auf jeden Fall mit den Eltern an und dann geht es darum, dass das Kind mit maximalem Selbstwert ausgestattet ist, um sich selbst zu kümmern.
Ja, und sich eben auch traut, zu Hause mit den Themen anzutreten. Ne? Wenn das Kind weiß, ich bin zu Hause in Sicherheit, weil ich werde nicht verurteilt, ich werde nicht bestraft, ich muss nicht funktionieren, ich bin einfach gut so, wie ich bin und ich kann hier alles auf den Tisch legen, weil ich werde angehört, ich werde nicht verurteilt und ich weiß, wir finden für alles eine Lösung. Dann kommen die Kinder auch mit ihren Themen. Mein Sohn kommt heute noch mit seinen Themen, wenn er denn will, wenn er meint, er braucht Hilfe. Ja.
Ich rufe meine Mama alle 2 Tage mindestens an.
Gut, das ist, wie alt bist du?
Erzähl alles.
Wie alt bist du?
33.
Ja, würde ich drüber nachdenken, da ist irgendeine Abkapselung nicht passiert.
Ach so, nee, wir updaten uns eigentlich immer. Wir erzählen nur, wie es so geht und wenn was ist, frage ich sie natürlich auch. Aber wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis.
Ja,
ich finde das schön.
Das ist schön, ja.
Wie oft telefonierst du mit deinen Eltern, Kadi?
Gar nicht. Wir machen über...
Gar nicht?
Nee, gar nicht mehr. Die wohnen allerdings ja auch bei uns um die Ecke.
Okay, gut.
Ich telefoniere gefühlt gar nicht. Also es kann mal sein, dass wenn ich mal allein im Auto sitze, dass ich meine Mutter mal anrufe. Super selten. Wir haben Kontakt über Nachrichten. Auch relativ selten mittlerweile. Ja, nur wir sehen uns, sag ich mal, im Schnitt alle 2 Wochen.
Das geht okay, ja voll. Ja. Aber ich finde ja auch zum Beispiel, weil wir auch am Anfang drüber gesprochen hatten, das Verhältnis, wie sie jetzt Großeltern sind. Und ich finde, bei mir ist es von Eltern übergegangen, sowohl bei meiner Mama als auch bei meinem Papa, eher zu fast eine Art Freundschaft, dass zum Beispiel, wenn irgendwas Tolles passiert, ich total das Verlangen habe, die anzurufen, ey, ist gerade passiert, ist das. Und das finde ich ja irgendwie super schön. Es ist ja nicht so, dass ich zwingend um Rat frage, sondern also ich mag das total, sich auszutauschen mit den Menschen, die schon das Leben mit einem verbracht haben irgendwie.
Ja, ist doch total wertvoll, wenn es da auch diese Ebene geben kann. Gleichzeitig bleiben es natürlich unsere Eltern, ne? Also es ist überhaupt nicht... Ja. Verwerflich. Also ich frage meine Eltern heute immer noch um Rat, wenn es um Medizin geht, weil sie nun mal Pharmazeuten gewesen sind und ja auch immer noch sind. Nur jetzt arbeiten sie nicht mehr in dem Beruf. Gleichzeitig lebe ich mein eigenes Leben und ich finde so eine Abgrenzung total wichtig. Und dazu kommt, dass meine Eltern natürlich im Internet ganz viel über mich mitkriegen. Ich lebe ja zum Teil in der Öffentlichkeit. Ich glaube, das führt auch dazu, dass sie manches dann wissen und wir uns dann da wird halt dann nicht angerufen, weil habe ich ja gesehen.
Du machst das eigentlich für deine Eltern, dass sie ein gutes Update haben.
Ja, genau. Ich mache das für meine Eltern, ja.
Kathi, was würdest du deinem 8-jährigen Ich raten?
Was würde ich meinem 8-jährigen Ich raten? Was es tun kann?
Ja.
Also, ja, ich kann ja meinem 8-jährigen Kind schlecht sagen,
ich meinte, was würdest du deinem 8-jährigen Ich raten?
Ja, also das weiß ich schon. Ich weiß, was mein 8-jähriges Ich damals gebraucht hätte und was es nicht bekommen hat, nämlich Schutz und Empathie. Ich kann halt schlecht zu meiner 8-jährigen Katharina gehen und sagen, besorg dir mal Schutz und Empathie. Ich glaube, ich würde ihr sagen, du bist gut so, wie du bist und mach genau so weiter. Also bleib dir treu. Ich war halt zu laut, ich war zu wild, ich war zu wütend, ich war so viel zu. Nur ich würde ihr sagen, mach genau so weiter. Kümmere dich um dich.
Kümmere dich um dich, finde ich schön. Wir haben jetzt am Ende unserer Folge immer noch so ein paar kleine, schnelle Fragen. Und die kannst du in einem Wort oder in einem Satz beantworten. Weil ich würde einfach mal loslegen.
Ja, versuch mal. Ist ganz lustig, dass ich nur mit einem Wort antworte. Ist ein netter Versuch.
Was ist dein Lieblingsbuch?
Mein Lieblingsbuch ist Der Pfau.
Was ist dein Lieblingsfilm?
Liebe braucht keine Ferien.
Cool. Ja, den habe ich auch schon sehr oft mit meiner Freundin Fine geschaut.
Ach was. Mein Mann weigert sich, den mit mir zu gucken.
Sie liebt den Film. Was hast du von Kindern gelernt?
Was habe ich von Kindern gelernt? Leichtigkeit.
Du kannst jetzt heute Abend mit 3 prominenten Persönlichkeiten, egal ob lebend oder nicht lebend, essen gehen. Wen nimmst du mit?
Mein Opa, mütterlicherseits, ist nicht prominent, nur für mich ja. Es gibt, gibt keine prominenten Menschen. Ja, mit meinem Opa würde ich gerne quatschen. Dazu würde ich ganz herzlich meine Mutter einladen und meinen Sohn.
Wow, schöne cool. Antwort. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Kurze Antworten geben, oder?
Geduld. Geduld.
Und die letzte Frage ist, was denken andere über dich, was überhaupt nicht stimmt?
Oh, andere denken viel über mich. Ich habe ja den Eindruck, dass ich mit der Geburt quasi die Aufgabe bekommen habe, dass ich eine Projektionsfläche für andere Menschen bin. Also es gibt wirklich Menschen, die glauben, dass ich nie wütend bin. Das stimmt nicht.
Ja. Kathi, wirklich vielen, vielen Dank. Wir haben dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du dir Zeit für unsere Antworten genommen hast, dass du vielleicht dafür gesorgt hast, dass wir auch bei ein paar Situationen auf jeden Fall besser reagieren.
Ich habe richtig viel mitgenommen. Ich fand das super.
Das freut mich. Ja, das liegt ja in euch, ne? Was ihr jetzt mitnehmen wollt und was nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich will gar nicht, dass das alles richtig ist, was ich mache. Es ist immer eine Einladung. Und ich danke euch für eure Bereitschaft, mir zuzuhören, das eine oder andere anzunehmen, für eure Fragen und für die Einladung.
Wir haben sehr, sehr gern, ich freue mich, dass das geklappt hat. Wir haben am Ende unserer Folge, geben wir immer noch so 2 Wochentipps mit. Das kann ein Song sein, der einen gerade motiviert oder den man schön findet oder zum Weinen oder zum Lachen bringt. Das kann aber auch ein Tipp der Woche sein. Wir würden auf jeden Fall gern als Tipp der Woche mitgeben, dir auf Instagram zu folgen. Wir packen das auch in unsere Shownotes und doch das Buch Die Superkraft der liebevollen Führung zu kaufen. Ist 2023 im Belz Verlag erschienen. Das hast du damals veröffentlicht. Wir haben das jetzt gerade angefangen. Wir haben das letzte Woche bestellt.
Das freut mich. Ja.
Und wir können es auf jeden Fall jetzt schon sehr weiterempfehlen. Also wenn der ein oder die andere Interesse hat, noch mehr von deiner Arbeit zu lesen, dann kann man das, glaube ich, über dieses Buch sehr gut tun. Und das würden wir gerne diese Woche empfehlen.
Kann ich noch was empfehlen?
Hast du noch eine Empfehlung, die
Ja,
das wollten wir gerade fragen.
Kannst
auch 2 Sachen, einen Song und was anderes.
Ja, also ich habe ja 2 Songs mittlerweile für meine GfK mit Kathi Community geschrieben und gesungen. Deswegen würde ich den Song Lila ans Herz legen, weil der beinhaltet viel von dem, über das wir heute gesprochen haben. Findest du überall da, wo du Musik hören kannst, Lila. Genau, das würde ich ans Herz legen. Und was ich ans Herz legen möchte, ist eine Podcast-Folge zu Belohnung, Bestrafung in meinem Podcast Familie Verstehen. Ich weiß, dass es die 2. Folge ist und ich glaube die 50. Folge. Nur einfach Belohnen und Bestrafen da eingeben oder so, weil das könnte ein guter Einstieg sein, sich darüber mal Gedanken zu machen.
Ach, mega. Cool. Das suchen wir raus und packen das auch in die Shownotes.
Vielen Dank und grüßt mal eure Mädels. Ganz liebe Grüße.
Machen wir.
Und einfach bis bald.
Das machen wir.
Vielen Dank für die Einladung.
Bis bald. Vielen lieben Dank.
Tschüssi.
Bis bald.
Bis bald. Ciao. Tschüss.
Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge. Jeden Samstag.